Kulinarisch, der Gustelier-Podcast für Küche, Gastronomie und alle, die Essen und Trinken lieben. Hallo Markus von Innichen, von einer Hütte heute zu uns noch gekommen auf einen Sprung und dir Zeit genommen für einen Podcast. Danke und herzlich willkommen.
Ja, ganz gern, freue mich, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen zum nächsten Podcast, heute mit Markus Holzer von der Jora-Hütte auf 1325 Metern. Mountain Dining nennt der engagierte Küchenmeister sein Angebot im Naturpark Drei Zinnen im Pustertal, bei dem die gesamte Familie mitarbeitet. Doch Markus hat auch viel anderes gesehen. So hat er im Auftrag Südtirols die Welt bereist und in Moskau oder New York gekocht. Kochbücher hat er auch geschrieben, 4 an der Zahl, über sein Lieblingsthema Pasta, aber auch über die alpine Küche. 3 Jahre lang war er zudem wöchentlich live im italienischen Fernsehen bei La Prova del Cuoco. Wie Markus Holzer zu den Projekten außerhalb seiner Bergküche kam, wie er heute die Arbeit mit seiner Familie managt und wie er aus Zitten-Tschurtschen Desserts zaubert, das erzählt er uns gleich. Markus, ich habe es mir gestern noch mal angeschaut. Es war tatsächlich im Jahre 2016, wo wir zwei gemeinsam in Moskau waren.
Das ist eine Weile her, gell?
Ist eine Weile her, fast 10 Jahre. Und es war eine besondere Veranstaltung, und zwar ausgehend damals auch von IDM, weil wir Südtirol repräsentiert haben.
Genau.
Du hast gekocht, aber was mich am meisten beeindruckt hat, die Nacht vorher auch durchgemacht. Also Schlaf brauchst du nicht, um gut zu kochen.
Nein, es braucht Zeit. Moskau ist eine Stadt, die nie schläft. Und dann muss man das einfach mitnehmen. So oft kommt man nicht in so eine Nacht.
Ja, das war eine Zeit, glaube ich, wo du viel unterwegs warst, eben gerade Südtirol zu repräsentieren. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du da gemacht?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind, kann man sagen. Nein, ich glaube, es ist alles wieder ausgegangen, weil ich mein erstes Buchhaus gebraucht habe. Es war einfach eine Visitenkarte, da hat etwas mit so viel Sichtbarkeit gekriegt. Und durch sie ist sicher auch die auf mich zugekommen, damals noch, SMG war es eben noch. Und die ersten Fahrten, die sie mit dieselben gemacht haben, waren einmal Warschau, Prag und London, und sind alles innerhalb 3 Tage. Und ich glaube, sie haben sich gesagt, okay, ja, er ist vielleicht schon, ist kampferprobt und noch belastbar. Eben, ja. Und Moskau war ja eigentlich ganz nett, war ziemlich kurzfristig auch alles umgesetzt. Also haben wir innerhalb 2 Tage sagen, du, geht dort, weil es ist jemand anders ausgefallen, und dann bin ich eigentlich eingesprungen. Und das war mir allem lustig.
Also du hast ja immer sich dort auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen, weil dann kommt man halt in irgendwelche Räumlichkeiten, in irgendwelche Küchen, wo man nicht allem die Sprache gemeinsam hat.
Das war in Moskau recht lustig, weil wir waren ja in der italienischen Botschaft, ja. Und dann hat es geheißen, ja, guck, das ist alles vor Ort. Und dann kommst du hin und auch haben wir die Küchen in Knack sitzen gehabt, was Angst gehabt, dass wir die Töpfe und die Pfanne mitnehmen, ja. Bis wir sie halt da beruhigt haben. Nein, brauchst keine Angst haben. Deine rostigen Pfanne lassen wir das schon. Haben wir recht Platz im Koffer. Nein. Und eben, es hat noch alles recht schnell gemischt und hat, also waren, glaube ich, 90 Leute, und wir waren zu zweit, ja. Ein Kollege mit gehabt haben. Und irgendwann kommt, hat dann in die Kuchlinie losgeht und von Gundo Nozzi, Eier, ein Italiener, hat recht aufgeschniegelt. Und da ist mir eigentlich mehr oder weniger der Kragen geplatzt. Ich habe mir vor der Kuchel geschmissen und gesagt, jetzt wird verschwinden und mich jetzt in Ruhe lassen. Und lacht hinter mir der Kollege von der IDM und sagt, du hast gerade den Konsul vor der Kuchel geschmissen. Ah, okay.
Aber er hat es ausgehalten, und ich kann leider sagen, ich habe selber gegessen, das Essen war sehr gut. Und
wohl, hinten auch gescheint, hat es gepasst. Ja. Ist auch ein Name zu erkennen. Also.
Ja, du bist recht erprobt in den Jahren gewesen, weil du warst auch im Fernsehen.
Ja.
Und hast über Jahre hinweg bei La Prova del Cuoco live im italienischen Fernsehen gekocht. Wie ist das zustande gekommen?
Das ist war ganz witzig. Da ist ein Reimitarbeiter, war ein Finnisch noch im Urlaub, und ein Bekannter von mir sagt, du, ich kenne den, soll ich den einmal fragen? Für mich war die Sendung, ja, in gewisse Sendung gibt es. Ich sage, ja, frag schon mal. So ganz locker, und dann hat es geheißen, ja, leite ihn einmal um. Und er war in August auf Urlaub und ihn nach irgendwann in November umgeleitet.
Hast du endlich Zeit gehabt?
Und ich habe eine Weile gehabt. Und dann hat er mir eine Weile genommen. Und dann hat er gesagt, ja, schickst du dein Curriculum da und da hin. Und und dann hat er mal hingeschickt. Und dann haben sich eigentlich gleich mal gemeldet, ob ich den Provino machen, das Casting. So, ich war noch ein halbes Jahr drauf und dann bin ich so hin und das gemacht. Und
dann heißt, du bist schon nach Rom gefahren?
Bin nach Rom machen, genau, in ein Studio. Dann hat er gekocht und hat allem gelächelt und
Bleibwaffe gehabt. Und dein
Italienisch hat überzeugt? Gut genug, weil es hat ihn gefragt, wie lange, also wenn ich da frage, hat es geheißen, ja, das kann ein paar Monate dauern. Und ich bin fast nicht heimgekommen, hat mich schon der Produzent umgeleitet. Du, das ist gut gegangen und... ja, Signor Holzer, lei ha altri impegni televisivi da settembre a maggio, also vom Chef, ja, von September bis Mai, ja, ich muss einmal schauen. Ja, ja, kann gehen, ja. Ja, gut, weil wir hätten die gerne einmal die Woche. Dann ist mir buchstäblich der Telefon von der Hand gefallen und ob er das jetzt nochmal sagen kann, bitte, Paulin, wieder auch da glauben. Ja, nein, einmal die Woche, ich habe sehr geehrt. Ja, muss ich mir organisieren. Ja.
Einmal die Woche rumfahren?
Einmal die Woche rumfahren, das waren alle Live-Sendungen. Also es war jetzt so, dass ich auch angefangen bin und mir haben 5 Sendungen aufgenommen. Ja. Also das war wirklich noch jeder live und 2 Millionen Fernsehzuschauer. Und ja, das alles in der Zweitsprache. Also, ja. Das war schon eine Herausforderung im Umfang, aber nein, man kommt ja drin.
Ja, ja, und du hast sicher auch viele andere kennengelernt durch die.
Auf jeden Fall, also ganz viele Kontakte geknüpft, also viele andere Köche, auch viel gelernt, obwohl es jetzt, sag jetzt einmal, eine Sendung ist, wo für einen Haushalt gekocht wird. Aber nichtsdestotrotz, man sieht ja recht allem ganz einen Haufen. Und, also ist eine ganz, ganz eine bärige Erfahrung.
Mhm. Also das heißt, wir haben die Welt ein bisschen gesehen mit IDM und SMG, italienisches Fernsehstudio. Und du hast es vorher erwähnt, du hast ja 2013 schon das erste Kochbuch ausgegeben. Ja. Vor allem zum Thema Pasta mit einem ganz provokativen Titel, Pasta on the Rocks. On the Rocks?
Also ich bin auf der Hütte und diese steht wohl on the rocks. Also, nein, es war, ich habe in einem Wortspiel gewesen und dann in selben habe ich eine Facebook-Umfrage gestartet. Das war ja auch selben Neuland. Also ich glaube, 2-3 Jahre oder ein paar Jahre davor ist, man halt, ist das mit den Social Media gestartet. Und dann war eigentlich die Idee, da, ja, mache ich da mal eine Umfrage, was waren da ein bäriger Titel? Und dann 2-3 Vorschläge hin. Und der Vorschlag ist nachher von der Bekannten gekommen. Und ich dachte, das, wieso eigentlich hätte das? Hat mir irgendwie hingereicht, Pasta Rocks, also Pasta ist cool. Und On the Rocks, das hat mir da als Wortspiel gefallen, eben auf die Berge. Und, ja,
aber schon ganz modern, du hast praktisch das Zielpublikum schon mit eingebunden und mitgefragt, wie denn der Titel werden könnte.
Ganz genau, ja, das war so ein ganz Ding. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, bin ich auf Social Media viel weniger aktiv. Es ist auch nicht, es haben mehr gefreut, dahinter zu sein. Ihnen auch schon auch nachgeben.
Aber es war nicht das Einzige, es hat dann wieder eins gegeben, Pasta Werkstatt. Und dann hast du noch was, vor allem mit deinen Kollegen aus dem Pustertal und Osttirol noch als Papierformat ausgegeben. Was war das?
Genau, das war das Culinarium Tirolensis. Das war mit einem Oberhammer Chris miteinander und zwei Osttiroler Kollegen, Josef Müllmann und André Ziss. Wir haben zu der selben Zeit viel miteinander gearbeitet, haben das Gourmet-Festival zu der selben Zeit miteinander durchgeführt in Oberpustertal. Ausgang ist alles von Chris, die ganze Geschichte. Und ja, ist in dem Zug ist auch das Buch mit entstanden. Also ist auch so, das hat also nebenher mitgegangen.
Und dann gibt es noch eins, Il Ricettario delle Alpi, auf Italienisch, wo es nochmal um alpenländische Küche geht.
Genau, und das ist entstanden mit dem Christian Bertol, also ein Kollege von Brava del Cuoco. Und ich also bin jetzt seit mittlerweile 10 Jahre, seit es her ist, dass ich Brava del Cuoco bin, befreundet mit ihm. Und er hat eigentlich schon ein paar Jahre gesagt, ja, machen wir mal etwas miteinander. Und das hat sich nach letztes Jahr recht gut ergeben. Und dann haben wir das mit ihm und noch einen anderen Kollegen aus der Val di Non, was aus der Valtellina stammt, miteinander entstanden. Also alla Valtellina, alla Valpusteria, alle Dolomiti.
Wenn man sich die so anhört, könnte man meinen, du bist Vollzeit unterwegs. Aber da gibt es ja noch deine Hütte, Jora.
Genau.
In Innichen ein Familienbetrieb, klassischer. Und eigentlich ist das dein Hauptjob, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich mich sicher mehr auf den Betrieb konzentriert und auf meinen Betrieb und auf meine Familie. Also die Jora-Hütte ist wirklich, wie du sagst, ein Familienbetrieb. Also meine Frau ist mit im Betrieb, meine Eltern arbeiten noch mit. Der älteste Bruder ist arbeitet mit, mein Bruder ist auch mit in der Küche. Also ja... Wir haben auch noch zusätzlich noch ein paar Mitarbeiter, das habe ich noch, was schon 10 Jahre bei uns heraus im Service ist. Und in der Küche haben wir noch 2 Argentinier.
International.
International, ja, ja.
Und du erklärst das eben als Familienbetrieb, das ist ja in Südtirol gang und gäbe, aber wie wir schon in ein paar anderen Podcasts oft einmal besprechen, heißt das oft einmal so auf engstem Raum mit allen Familienmitgliedern, dass es ein bisschen Reibereien gibt. Wie schaut es bei euch aus? Es war von den Eltern die Hütte und du bist dann eingestiegen und jetzt hast du sie auch zur Gänze übernommen.
Ganz genau. Also wir sind, die Hütte gibt es seit 2001 und ich schon einmal mit mir gearbeitet. Jetzt noch nach 2010 bin ich mit im Betrieb eingestiegen, mit den Eltern miteinander. Und klar, ein Familienbetrieb, es gibt allem Reibereien. Es wird nie ohne gehen, aber hey, ist ja ganz normal. Aber man kann auch mal, man gast vielleicht ein wenig schneller auf, wie man es ist. Aber man findet dann auch schnell wieder zusammen. Also es beruhigen sich alle auch wieder gleich einmal und dann geht das schon. Was bei uns geholfen hat, also ich bin nach Corona 2020 und ich noch in Betrieb komplett übernommen. Und die Eltern arbeiten nach wie vor Miete, aber wir haben viel Feines miteinander. Also die Verhältnisse sind einfach viel klarer. Es ist ein der Chef, ich glaube, wer die Verantwortung und alles hat. Wir schätzen die Arbeit von jeweils anderen viel mehr als einer selben. Und das ist ja auch schier nicht. Und es hat ja jeder seine Aufgabenbereiche. Und da, es ist auch ganz, da, also jetzt ist ganz klar, sagt man auch, los, das diskutieren wir jetzt, das ist jetzt auch so. Und es hat oft um Kleinigkeiten nochmal diskutiert worden, was hat einfach, ja, viel Zeit gekostet haben und was das allem gebraucht hat.
Und typisch, du hast mir im Vorfeld erzählt, deine Frau ist inzwischen ein bisschen die Seele des Hauses und alles in der Hütte. Sie kommt aber eigentlich überhaupt nicht aus der Sparte. Und du hast mal gesagt, typisch. Die Frauen richten sich nach dem, was die Männer tun.
Ganz genau. Meine Frau ist gelehrte Floristin und hat die allem schon mit Leuten gearbeitet. Mhm. Und sie kann sehr besonders gut. Also sie hat einfach eine feine Acht, was ich jetzt hätte. Also ich war jetzt im Service nicht unbedingt richtig aufgehoben.
So eben, kommunikativ du bist?
Oder? Kommunikativ bin ich. Ich mache gerne aktive Gästebetreuung. Also ich ratsche auch gerne mit den Leuten. Also ich ratsche natürlich leidenschaftlich gerne. Ah. Aber ich bin jetzt, der Service ist nicht meine Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eben bin ich auch froh, also da bin ich auch meiner Frau nach wie vor dankbar, dass sie da mit eingestiegen ist und den Part auch macht und vor allem ganz gut macht. Und wie du sagst, es ist, das Haus braucht eine Seele, um die sich alles um ein Rad. Und das ist sie auch mittlerweile.
Ob es ja Service und Küche, du selber stehst natürlich in der Küche.
Ich stehe in der Küche, ich stehe auch gerne in der Küche, mir gefällt es auch gut. Klar, jetzt, wenn du Betriebsinhaber bist, ist halt einfach, die Kugel frisst das eben viel Zeit und du brauchst auch eben deine Vertrauensleute. Es geht nicht anders.
Du hast mir ein bisschen erzählt, also ihr seid ja da am Berg, seid ein typischer Saisonsbetrieb, also Sommer und Winter. Und untertags offen, aber ihr macht auch abends spezielle Abende.
Genau, wir machen zwei Abende pro Woche. Also so einen Themenabend mit einem Menü. In Donnerstag gibt es heißt man Pasta on the Rocks, passend sind Buch.
Das heißt, ist auch noch ein Thema bei dir, Pasta hausgemacht? Ist jeder Pasta hausgemacht bei dir?
Jeder Pasta ist hausgemacht. Auch untertags, auch im Winter. Also, aber hey, machen wir ja schon jahreweise so. Ich glaube, seit gut 10 Jahren, seit das erste Buch hausgemacht.
Jetzt müssen wir fragen, was macht deine Pasta so besonders? Welchen geheimen Tipp gibt es da?
Es ist Pasta on the Rocks.
Also es ist,
mit guter Luft und Wasser. Gutes Mehl. Nein, also wir verwenden für die Pasta La Biomehl und biologische Gockelan, wo Gockelan drin sind. Wir machen alle Macaroni selber, Spaghetti, Tagliolini, also wirklich alles. Und es ist jetzt, wir haben jetzt eine Spaghetti Carbonara auf der Karte. Wir Südtiroler Pasta auf der Karte. Also es sind alle Gerichte, die was an Bezug sind, zu der Region haben. Jetzt, wenn ich eine Carbonara mache, dann mache ich aber eine Tiroler Bergcarbonara, schreibe sie auch so und wenn ich ein Guanciale habe, nehme ich ein Guanciale, aber wir haben ein Guanciale, was von da ist. Also ich lege fest Wert drauf.
Und an einem Abend gibt es das eben auch in der Ganzform als längeres Menü?
Gibt es das als Menü, also 6 Pasta-Gerichte, einmal mit Fisch, ein kurzer, ein langer, gefilter, überbacken, also einmal wie anders und danach ein kleines Dessert-Buffet. Und in Samstag gibt es das Mountain Dining. sei es ein, ja, ein Degustationsmenü, ein regionales Degustationsmenü, ein Fine Dining. Und das machen wir aber gezielt einmal die Woche. Also unser Hauptgeschäft ist schon tagsüber.
Mhm. Und wie kriegst du abends die Leute auf die Hütte?
Im Winter mit einem Dachschlitten und im Sommer fahren wir sie mit dem Schiff auf.
Also muss alles organisiert sein?
Oder? Muss alles organisiert sein, ja. Wir sind gerade, also man kommt mit Dienst selber mit dem Auto zu euch. Das sind 20 Minuten, was man zu Fuß gehen muss, und auf Nacht nehmen die Leute so, müssen sie jetzt fahren.
Ja, Janja, ein bisschen schon im Vorfeld gefragt, was so dein kulinarisches Konzept ist. Es ist ein bisschen auch schon durchgedrungen, dass dir die Regionalität recht am Herzen liegt. Es ist nicht in alle Produktgruppen leicht, aber wie organisierst du die, dass du wirklich einen Großteil aus der Region kriegst?
Also beim Fleisch, da decken wir es eigentlich fast 100% auf, bis eben auf ganz wenige Ausnahmen. Also wir haben zum Beispiel kein Wiener Schnitzel auf der Kochtasse. Die sind nicht ganz so, aber es ist auch nicht mehr so viel gefragt. Wir kaufen das Fleisch allem direkt von den Bauern, allem im Ganzen. Also ein ganzes, wenn ein ganzes Rindviech, Lammkitz sowieso im Ganzen. Mittlerweile haben wir einen Lieferant für Geflügel gefunden.
Und ihr zerlegt es selber oder habt ihr einen Metzger des Vertrauens da?
Also in Anfang muss ich selber legen. Also war grob oder leckrig, aber nachher selber ausgelernt. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich einen Metzger gefunden, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, mit dem Fabian. Und das bringt man die auch noch, also da legt man die auch noch genau so, wie ich sie brauche. Es ist klar, die Arbeit muss man sich schon auch auslogen, erwähnen, aber es, also ich bin im Stand, ja, Kuh auszulesen. Ich brauche vielleicht auch länger wie ein Metzger. Aber,
ja, der hat es ja als Handwerk gelernt. Aber das heißt, ihr verbraucht es auch in den Gerichten alles?
Alles. Und ist Ihnen in dem Fall, also im Restaurant funktioniert das ganz gut. In einem Hotel ist das klarerweise schwieriger. Aber im Restaurant kannst du die Karte auch mal kurzfristig wechseln oder sagen, okay, du in dem jetzt 10 Portionen, das tun wir als Tagesgericht drauf. Und da haben wir eigentlich keine Abfälle. Also das ist auch, sind auch ganz andere. Also der Wocheneinsatz ist halt letztes Mal verteilt sich. Er verteilt sich. Ist gut. Aber da kannst du auch einen gesmokten Brust noch mal drauf tun. Und ich finde so ein Gericht viel wertiger noch wie ein Filet. Ein Filet ist das langweiligste Stück von Viech.
Mhm. Das müssen wir ein bisschen öfters und lauter sagen, nicht? Weil viele noch darauf das Fleischgericht reduzieren, aber davon gibt es halt nicht viel in der ganzen Kuh oder im ganzen Kalb. Nicht?
Ganz genau, ist ganz, ganz ein, nicht einmal ein Prozent, wenn man so zu euch schaut. Ja. Und es ist auch jetzt ein anderes Stück von Schlegel, ein Tagliata. Das ist einfach, es hat mehr Biss, also ich das viel lieber. Wir haben alles Kalten verlernt. Ja. Ich glaube, das haben wir sogar in deinem Podcast einmal gehört.
Ja, genau, den. Da gibt es andere, die das genauso herhalten. Ja, genau. Dass wir einfach was Weiches gewohnt sind. Mhm. Also das heißt, du arbeitest ja schon lange mit den Landwirten zusammen, die, mit denen du ausmachst, dass du ihnen dann die ganzen Tiere abnimmst.
Ganz genau. Also im Letzten seit 15, 16, 17 Jahren. Also glaube ich, das erste Mal ein halbes Kalb gekauft, haben wir davor 3 Wochen nicht geschlafen, weil ich gewiss noch, wie es vorwarten soll. Aber mittlerweile geht das nebenher hin. Und das sind auch ganz, also in Umfang war es auch schwieriger, weil man auch gemisst hat, sich mit den Produzenten zusammenraufen. Mhm. Weil das dann noch kommt bei Ferragosto, du, ich hätte jetzt ein Kalb gebrannt. Und dann habe ich gesagt, du, ich mich auch in Hochzeit. Haben wir nicht weder Platz noch Zeit, mit denen, dass sie vorarbeiten. Also, aber mittlerweile haben wir auch mehrere. Und den Schwog und anderem auch, was ins liefert. Und ist das.
Das hört man eben ganz oft. Ich glaube, es braucht Verständnis für beide Seiten. Eben einmal für die Küche und die Gastronomie, die es verarbeitet. Und für den Landwirt. Also beide müssen voneinander lernen.
Auf jeden Fall.
Wann der andere Zeit hat, wann der andere das Produkt hat. Und dass man sich da eben im besten Fall dann so trifft, dass es für beide.
Auf jeden Fall. Aber mittlerweile muss ich sagen, kann ich es fast allem aussuchen, auf jeden Fall.
Ja.
Wo ich es her tue.
Du hast gesagt, dass du auch noch nur regional im Wald Sachen nimmst und verarbeitest, die ich jetzt vielleicht eher nicht genommen hätte, aber ich habe so ein Wort gelernt von dir und ich weiß nicht, ob ich es richtig betone, Zettenschurchen,
ja genau. Das sind die Schurchen hat für die Latschen, für die oder Legföhre oder Spirken, also da gibt es verschiedene Namen bei denen. Und das habe ich irgendwo einmal gesehen, dass jemand so Tschurtschen verarbeitet hat. Und dann habe ich gedacht, mir und mir Zettenschurtschen, das habe ich im Frühjahr ganz einen Haufen. Und dann bin ich mal runter gegangen und dann die Grin da getan und dann sie es hingekocht. Von Sirup ein Parfait gemacht, die Tschurtschen dazugegeben, teilweise auch in Parfait eingearbeitet. Bin und die kommen im ganzen Essen nach und ich mag den bechigen Geschmack, also das liebe ich.
Also es wäre sogar ein Dessert, also etwas recht, ein Dessert, recht genau. Herbes. Hast du zum Dessert?
Ja, wobei die herben Noten jetzt ganz, ganz brutal präsent sind. Das wird in Kombi mit der Zettenschurche noch ein paar Zwarschbar, wenn sie schwarz waren. Okay. Und ein wenig Schokolade dazu. Und dann ist das in sich recht harmonisch und das, ja, da, also wie gesagt, den Waldgeschmack da kann ich mir hineinlegen. Also das, die Fichtenspitzen kennt man ja am meisten noch, was man zum Fichtenhonig verarbeitet, dass man das eben auch als Mayo verarbeiten kann, wissen die wenigsten, oder auch als in einem Risotto gehen sie haben verloren, aber eben in einer Mayo werden sie gekocht und dann haben sie einfach nur den das schmeckt nicht bitter, das schmeckt mehr säuerlich. Aha, ja. Das ist recht interessant, was sich da von den Geschmackswelten outdienen. Und das, darin gibt es viele.
Und die Waldküche passt natürlich bei dir an.
Ja, ist nicht weit von mir. Jetzt auch, wenn mittlerweile aber weniger Wald steht, einmal leider Gottes, aber... Aber ja, das auch empfindet man recht alt. Mhm.
Und du hast schon gesagt, du hast eben auch Söhne, 3 an der Zahl.
Genau, also wir haben gesagt, okay, wir Buben kennen wir, dann sind wir beim Gleichen geblieben.
Sag, der Älteste hilft schon mit. Wir reden ja ganz oft in den Podcasts auch, wie attraktiv ist ein Beruf in der Gastronomie auch für die Jugend. Wie kommt dafür, reagieren deine Kinder, die ja aufgewachsen sind mit euch Eltern als Gastronomen?
Also unsere Lebens auf der Hütte zu sein, um ins Oma zu schwirren. Und der Älteste ist jetzt schon in Sommer ein paar Jahre mit in der Küche gewesen, macht es auch ganz gut. Er macht eine andere Oberschule, also er geht, macht Realgymnasium. Mhm. Frage mich jetzt, ob es heute noch alle noch so heißt. Ja. Ich bin auch so gegangen. Und mir war so mehr oder weniger ziemlich gesagt, okay, machen wir die Matura, kochen kannst du noch haben, weil ich auch so getan. Also ich bin auch real gegangen und dann in Summe halt mit der Kugel arbeiten. Und ich glaube, wenn man mit 18, 19, 20 weiß man eher, was man will. Ich glaube, oft ist es wirklich zu früh, wenn ich mit 15 in die Lehre haust. Es sind viele von Jingles eben schon. Also du musst wirklich wissen, will ich das oder will ich das nicht. Aber wenn ihnen schmecken, ist gut. Und ich hatte einmal bei Simon, also bei unseren Ältesten, dass sie mir gut gefällt. Er war jetzt ein paar Tage mit der Schulklasse. Er hat Klassenfahrt und hat für die angekocht und das war noch für ihn schon natürlich. da ist er auch geblieben. Und da war er wirklich, da war er der Held für die anderen. Mhm. Aber er ist ja schön. Nicht? Und das macht einem ja auch Freude, wenn sie etwas mitnehmen, was sie verarbeiten.
Also sie schließen es zumindest mal der Älteste nicht aus, auch da in den Beruf einzusteigen?
Nein, die anderen sind noch ein wenig jünger. Also der Manuel wird heuer 11 und der Paul ist 7, wird 8. Lassen wir noch in der Weile in diesem.
Also ich habe schon die Großzügigkeit, mal zu sagen, sie sollen Schule gehen, was ihnen gefällt und was ihren Fähigkeiten entspricht.
Sollten sie ja. Also man hat ja nie keine Garantie, dass einer für die Kinder, für die Nachkommen, dass sie übernimmt, das muss man ihnen allem freilassen. Also das soll nie keine Verpflichtung, das soll und darf nie keine Verpflichtung sein. Also da muss man allem einen Plan B haben, wenn es einmal keins übernimmt.
Mhm. Aber ihr seid und vor allem du ja nur super fit und wie ich sehe, auch noch gleich viel Spaß an der Küche und an den Gerichten.
Gott sei Dank, ja.
Ja, ja, und deswegen lassen wir dich auch gleich wieder zurück nach Innichen, weil auf der Hütte bist du gefragt und brauchst dich. Danke für die Zeit und für deine ganzen Ausführungen. Und wir sind gespannt. Vielleicht können wir mal auf ein Zettenschurchen Buffet.
Ja, unbedingt. Kommt vorbei, sehr freue ich mich. Und mal wieder gern, Sie haben Gustelier.
Vielen Dank, danke dir.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Folge des Gustelier-Podcasts Kulinarisch. Mein Name ist Bettina Schmidt. Als Ernährungswissenschaftlerin und Verantwortliche für das Gustelier hole ich die vielen spannenden Menschen rund um die Gastronomie für euch vors Mikro. Freue mich auf eure Anregungen, Wünsche und den nächsten Podcast. Noch mehr aber, euch persönlich kennenzulernen. Vielleicht beim nächsten Event hier im Gustelier in Bozen, im Sitz des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirols. Aktuelles findet ihr immer unter unseren Social-Media-Kanälen oder auf gustelier.it. Bis bald also. Ich freue mich.